Ja, wir sind in einer Serie über den Galaterbrief. Wir kommen heute zum dritten Kapitel und ich möchte mit einer kleinen Geschichte anfangen. Lass uns folgende Szene vorstellen. Wir stehen am Hafen an der Ostsee und ein Segelboot verlässt den Hafen. Es herrschen perfekte Windverhältnisse. Die Segel sind gespannt. Das Boot schneidet elegant durch die Wellen. Und dann einige Stunden später kreuzt dieses Segelboot wieder vor unseren Augen vorbei. Es sind immer noch perfekte Windverhältnisse, aber die Segel sind hochgezogen. Und wir sehen, wie alle Mann an Bord wie wild rudern. Auf einmal hat es nicht mehr diesen Anschein eines majestätischen, erhabenen, wunderbaren Segelboots, sondern es erscheint mehr wie eine Galeere. Man sieht die Männer, wie sie eine schweißtreibende Arbeit vollziehen, wie sie angestrengt und forciert wirken. Was ist passiert, müssen wir uns fragen. Warum habt ihr euch nicht mehr weiter von der Windkraft treiben lassen und jetzt wollt ihr es mit eigener Muskelkraft sozusagen machen? Und das ist genau die Szene, die uns heute vorgestellt wird. Das ist die Szene, die Paulus beschreibt, was die Galater gemacht haben. Galater, das sind eine Gruppe, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, es sind eigentlich die Ostkelten, wir kennen ja die Westkelten, so in Frankreich, Irland und so weiter. Und das war ein Teil dieses gleichen Stammes, die sich in, was heutige Türkei ist, in südöstliche Türkei sich niedergelassen haben. Und es war auf seiner ersten Missionsreise, es waren eigentlich die ersten Leute, die er missioniert hat, die ersten Heiden, denen er das Evangelium gebracht hat. Und sie haben das Evangelium geglaubt, es war eine wunderbare Gemeinde, es ist ja ein ganzes Gebiet, es ist nicht nur eine Stadt, sondern mehrere Städte. Und aber irgendwas ist passiert dazwischen, ne? Es kamen Leute aus Jerusalem, die ihnen ein anderes Evangelium, oder wie Paulus sagt, was eigentlich überhaupt kein Evangelium mehr ist, ihnen gebracht haben. Und ich lese jetzt den Text, das ist Galater 3, Verse 1 bis 5. Ihr dummen Galater! Wer hat euch verzaubert? Ist euch Jesus Christus nicht deutlich als der Gekreuzigte vor Augen gemalt worden? Dies eine möchte ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch die Werke des Gesetzes oder durch die Botschaft des Glaubens empfangen? Seid ihr so dumm? Am Anfang habt ihr auf den Geist vertraut und jetzt erwartet ihr vom Fleisch die Vollendung. Habt ihr denn so Großes vergeblich erfahren? Sollte es wirklich vergeblich gewesen sein? Warum gibt euch denn Gott den Geist und bewirkt Wundertaten unter euch? Weil ihr das Gesetz befolgt oder weil ihr die Botschaft des Glaubens angenommen habt? Amen. Paulus sagt, am Anfang, das war so grandios. Ihr kamt zum Glauben, ihr habt das Evangelium gehört, ich habe euch das Evangelium gepredigt, ihr habt es geglaubt und auf einmal habt ihr erkannt, ihr seid frei. Ihr müsst nicht mehr zu den Tempeln gehen und den Göttern irgendwelche Opfer bringen. Ihr müsst nicht mehr versuchen, irgendwie nur gute Menschen zu sein. Ihr müsst nicht euch auf irgendeine Weise anstrengen, sondern ihr habt es empfangen als eine Gnade. Ihr habt es geglaubt, ihr habt dieses Evangelium geglaubt. Und alles war neu. Alles war anders in eurem Leben. Es war herrlich, es war grandios. Und was ist passiert? Was ist mit euch passiert? Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, wenn wir drüber nachdenken, es ist ein Stück weit menschlich nachvollziehbar, was passiert ist. Im Endeffekt, wir wissen, dass wir durch den Glauben aus Gnade gerettet werden. Vielleicht ist jemand hier, der das noch nicht glaubt. Und das ist wirklich der Unterschied, will ich dir heute Morgen mitgeben, der Unterschied zwischen den Religionen und Jesus. Wir glauben, dass eigentlich der Glaube nicht eine Religion ist. Weil Religion ist so wie einer, der sozusagen sagt, da oben ist Gott, da ist das Gute und ich muss diese Leiter erklimmen. Mit vielen guten Taten gebe ich mir Mühe und hoffe, dass ich irgendwo ankomme. Aber in sämtlichen Religionen weißt du nie, ob du diese Leiter erklimpest und ob du es wirklich schaffst, ob du es wirklich in den Himmel schaffst, ob du es wirklich ins Paradies schaffst. Und das ist, was so anders ist bei Jesus. Und das ist, was diese Leute verstanden haben. Es ist nicht unsere Anstrengung, es ist nicht die Opfer, die wir bringen. Es ist nicht die guten Taten, die unsere bösen Taten aufwiegen, sondern es ist einfach ein Geschenk. Jesus ist ein Geschenk Gottes für uns Menschen. Und das ist der Unterschied. Aber er sagt, ihr habt so angefangen, ihr habt so gut angefangen, aber jetzt versucht ihr völlig anders zu enden. Und wie ich schon gerade sagte, ich glaube, es gibt einen menschlich verständlichen Grund. Sagen wir uns nicht, das klingt ganz gut mit der Gnade, aber unser Verstand spielt einen Trick mit uns. Wir sagen uns, wenn Gott völlig Gnade ist, dann kann ich eigentlich machen und tun, was ich will. Gott ist mir immer gnädig. Ich kann selbstsüchtig sein, ich kann sündigen, ich kann richtig über die Stränge hauen. Gott vergibt mir ja. Das ist die Kalkulation unseres Verstandes. Das ist eine Kalkulation, die viele Christen, die ich mache. Ja, eine Kalkulation, wenn Gott wirklich gnädig ist und vollkommen gnädig und nichts zu meiner Rettung beiträgt, als nur seine Gnade und mein Glaube daran, dann mache ich diese Kalkulation. Dann sage ich, ach ja, ein bisschen sündigen macht ja jeder. Also ist ja keiner perfekt und das machen wir ja alle. Und im Endeffekt geht es schon gut aus, weil Gott muss ja vergeben. Er ist ein vergebender Gott. Und dann gibt es Leute, die sagen, oh, Vorsicht, langsam. So verlierst du deine Rettung. So verlierst du die Gnade Gottes. Ja, du bist aus Gnade gerettet. Es ist ein reines Geschenk Gottes. Aber jetzt liegt es schon an dir, was du daraus machst. Ob du bis zum Ende glaubst. Aber diese Schlussfolgerung ist falsch. Weil wir brauchen nicht weniger Gnade, sondern wir brauchen mehr Gnade. Wir brauchen nicht für unseren Leben als Christen. Wir verstehen ja, nur Gnade und nur der Glaube allein rettet uns, aber auch dieses Leben als Christen bis zum Ende, bis zu unserem Tod, wir brauchen nicht weniger Gnade, sondern wir brauchen mehr Gnade. Übrigens eine Buchempfehlung, gerade rausgekommen, Brian Chappell, Unlimited Grace. Und das ganze Buch handelt genau davon. Also es ist wunderbar. Und ich habe schon mal gesagt und ich werde es noch öfters in dieser Serie über Galater sagen, manche denken vielleicht, das wiederholt sich langsam ein bisschen, oder? Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Aber der Brief, der Galaterbrief ist wirklich bis Kapitel 5. Paulus betont die Gnade immer und immer wieder. Und offensichtlich hatten die Galater das nötig. Und ich glaube, wir haben es nötig. Wir müssen von dieser Gnade immer und immer wieder hören, weil wir offensichtlich irgendwo tief in unserem Herzen es doch nicht glauben wollen oder nicht glauben können, dass es wirklich die reine Gnade ist. Ja, es gibt diese Kalkulation unseres Verstandes, dass ich sage, ach, ist egal, ich kann ja sündigen, Gott vergibt mir schon. Aber die Gnade bewirkt, dass die Neigung unseres Herzens sich verändert, dass die Leidenschaft in unserem Leben sich verändert. Ich habe auf einmal eine Liebe für Gott und das ist die stärkste Kraft für Veränderung in unserem Leben. Es sind mehrere Dinge, die die Bibel uns vorstellt. Liebe zu Gott, Dankbarkeit für seine Gnade, sich auch von Schaden abwenden, zu erkennen, manche Dinge, wenn ich sündige, wird das mir schaden, es wird anderen Leuten schaden. Das ist auch eine Motivation zu sagen, ich will nicht sündigen. Es gibt eine Vielzahl von Dingen, die Bibel uns vorstellt. Der Wunsch nach Segnungen, zu sagen, Gott, ich will gesegnet sein. Du versprichst mir Segen, wenn ich in deinem perfekten Plan lebe. Aber es gibt eine Hauptmotivation und das ist die Liebe Gottes. Zu erkennen, Gott hat mich zuerst geliebt. Da, wo ich noch Feind Gottes war, da, wo ich ihm abgewandt war von ihm, da, wo ich nichts mit ihm zu tun haben wollte, damals hat er mich geliebt. Und das ist die Hauptmotivation unseres Herzens, zu sagen, ich will mich ändern. Ich will, dass Gott mich ändert. Blaise Pascal hat, der Mathematiker und Physiker und Philosoph hat gesagt, das Herz hat seine vernünftigen Gründe, von denen der Verstand nichts versteht. Es gibt Dinge, es ist eben nicht der Glaube ist nicht unvernünftiger. Aber es sind wir reden hier von dem Herzen, dass unser Herz verändert wird. Und unser Verstand kommt dann nicht voll mit. Viele christliche Jugendliche halten das für eine Wahrheit. Sie sind damit aufgewachsen, ja, Jesus ist für meine Sünde gestorben, aber viele wollen trotzdem Jesus nicht. Sie wollen es nicht wahrhaben. Und das hat eben damit zu tun. Sie haben, ja, so vom Verstand nehmen sie das an, das stimmt mit Jesus. Wurden mir viele Gründe genannt, warum Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Aber ich will das nicht. Die Welt schaut so viel verlockender aus. Aber es geht eben darum, dass wir erkennen, nicht ich streng mich an, nicht ich lebe gut, wie die Religion es fordern, damit mich Gott akzeptiert, sondern ich weiß, Gott hat mich schon vollkommen angenommen und deshalb will ich für Gott leben. Und manchmal, wenn ich ein christliches Leben anschaue, wenn ich jemanden sehe, vielleicht wie jemand sich für Gott einsetzt, können wir es gar nicht erkennen. Ist es, weil er hofft, irgendwie Akzeptanz bei Gott zu bekommen? Ist es Anstrengung, weil jemand will, dass Gott ihm Gutes tut, ihn segnet? Oder tun wir Dinge für Gott, weil wir schon wissen, dass wir angenommen sind? Und das völlig unabhängig ist, wie gut meine Leistung ist. Aber weil Gott so gut ist, möchte ich mein Leben für ihn geben. Möchte ich meine Energie, meine Zeit, mein Geld, alles ihm zur Verfügung stellen. Und ich glaube, das ist ein sehr feiner Grat. Und das ist manchmal sehr schwer zu erkennen, was wirklich abläuft in unserem Herzen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir diesen Unterschied machen. Tue ich Dinge, um irgendwas von Gott zu bekommen? Oder weiß ich habe schon alles von Gott bekommen und ich gebe gerne zurück? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir unser Herz immer wieder prüfen und sagen, Herr, prüfe du mein Herz. Tue ich Dinge, um irgendwie bei dir einen Pluspunkt zu bekommen, um irgendwas zu bekommen? Oder tue ich's, weil ich weiß, ich habe schon alles bekommen? Die Gnade Gottes ist nicht nur eine Eingangstür zu einem guten Leben, sondern es ist wirklich das Haus. Die Gnade Gottes ist nicht nur, wie ich zu Gott komme, sondern darin leben wir. Und als Gospelhaus, das ist unsere Botschaft. Die Gnade Gottes ist die zentrale Botschaft für uns. Das Evangelium bedeutet, Jesus hat sich selbst verschenkt. Gott, der Vater, hat Jesus gegeben. Und deshalb kann ich ehrlich sein. Kann ehrlich sein und nicht so tun, als würde ich schon ein perfektes Leben hier auf dieser Erde führen. Kann jeden Morgen aufstehen und sagen, Gott, ich stolper immer noch. Ich sündige immer noch, ich habe immer noch böse Gedanken, böse Motivationen in meinem Herzen. Das sind immer noch Dinge, die nicht in Ordnung sind. Aber ich weiß, du veränderst mich. Ich weiß, du bist an mir dran. Ich weiß, dass ich voll angenommen bin bei dir. Paulus, wir haben das schon öfters gesehen, geht die Galater sehr scharf an. Er nennt sie hier die Dummen. Und das klingt also erstmal ein bisschen wie, sie haben vielleicht nicht genug Intelligenz. Aber das Problem ist nicht Intelligenz. Als Paulus in dem ersten Korintherbrief schreibt an die Gemeinde in Korinth, da sagt er, ich habe mich entschieden, von nichts anderem zu wissen als von Christus, und zwar als den Gekreuzigten. Und dann sagt er, ich bin nicht gekommen mit rhetorischen, geschliffenen Reden, nicht versucht, euch zu überreden zu irgendetwas, sondern ich wollte, dass die Kraft Gottes sich erweist in eurer Mitte. Damit sich, in Vers 5 heißt es, damit sich euer Glaube nicht auf Menschenweisheit stützte, sondern auf die Kraft Gottes. Es ist nicht manchmal erstaunlich, wie Theologieprofessoren Jahrzehnte die Bibel unterrichten und nichts verstehen vom Evangelium. nichts verstehen, dass Gott sie retten möchte. Weil es eben nicht mit menschlicher Weisheit zu erfassen ist, sondern es passiert durch die Dynamik des Geistes Gottes. Gott wirkt etwas in unserem Herzen, dass wir auf einmal gehen uns die Augen auf. Auf einmal sehen wir das. Davor wollen wir es nicht wahrhaben, so wie viele junge Christen, die ich getroffen habe, die in der christlichen Familie aufgewachsen sind. Sie wollen es nicht wahrhaben. Ja, ich weiß, es stimmt, aber ich will das nicht. Mein Herz tendiert in eine andere Richtung. Und deshalb, dann in Vers 14 heißt es in 1. Korinther 2, der irdisch gesinnte Mensch aber lässt sich nicht auf das ein, was vom Geist Gottes kommt. Dummheit ist es für ihn. Und er kann es nicht verstehen, weil es nur mit Hilfe des Geistes beurteilt werden kann. Der geisterfüllte Mensch urteilt über alles. Und das ist das Problem von den Galatern. Es ist nicht, dass sie es intellektuell nicht verstanden haben, dass es falsch ist, Gesetzeswerke statt Glauben, den Glauben mit Gesetzeswerken zu ersetzen. Es ist nicht, dass sie zu blöd waren, dass sie auf einmal irgendwie zu simpel waren oder irgendwas, sondern es geht darum, der Geist Gottes bewirkt in uns, dass wir Dinge unterscheiden können, wahr von falsch unterscheiden können, dass das Evangelium für uns schön ausschaut, dass Jesus für uns herrlich aussieht. Das sind Dinge, die der Geist Gottes in uns macht. Und es bedeutet auch, und ich habe darüber schon ein paar Mal gesprochen, dass wir unterscheiden. Ich glaube, wir leben in einer Zeit von großer Toleranz. Und sei es vielleicht, wenn du jemand bist, der sagt, oh, dieses ganze Toleranzgeschwafel. Das ist, was uns prägt. Toleranz. Ich glaube, dass wir sind, wenn es verschiedene Meinungen gibt, ich glaube, es ist gut, alles nebeneinander stehen zu lassen. Unterscheiden zwischen zwei Doktrinen, schwierig. Aber es ist wichtig. Seht ihr, Paulus hat das Evangelium gelehrt und dann kamen andere Leute, haben die gesagt, ja, das von Paulus finden wir ganz gut, aber hier diese jüdischen Gesetze, ja, ich glaube, das klingt gut, wir brauchen beides. Aber Paulus geht es ganz scharf an und sagt, das ist kein Evangelium. Selbst wenn ich oder ein Engel oder irgendjemand vom Himmel kommen würde, das ist nicht das Evangelium. Er sagt, wir müssen unterscheiden. Unterscheiden wir Dinge, die wir hören? Vielleicht schaust du christliches Fernsehen, Prediger auf YouTube oder Podcasts oder was immer es ist. Oder vielleicht folgst du irgendeinem Blog oder schaust Bibel-TV, Gott-TV oder was immer es ist. Unterscheiden wir, wenn wir Dinge hören, ist das Evangelium? Wenn wir Menschen diskriminieren, ist es falsch. Aber ich glaube, wir müssen Lehre diskriminieren. Wir müssen sagen, das eine ist Evangelium und das andere ist nicht Evangelium. Das ist, was Paulus hier macht. Er sagt, das eine ist Evangelium, das, was ich euch gebracht habe, aber es liegt nicht an mir, selbst wenn ich was anders sagen würde, ist es falsch. Dann müsst ihr mich verurteilen. Petrus, der große Apostel, auf den jeder hochgesehen hat, er lag falsch. Und ich musste diskriminieren gegen. Ich musste ihm ins Gesicht springen und sagen, du Petrus, Fels der Gemeinde, wie Jesus deine Aussage genannt hat, du liegst falsch. Ich weiß, es ist nicht sehr populär in unserer Zeit, solche Sachen zu sagen. Aber ich glaube, es ist wichtig. Paulus sagt uns ganz klar, das sollen wir machen. Unterscheiden, was Evangelium ist und was nicht Evangelium ist. Und wir werden zum Schluss noch kurz darüber sprechen, was es ganz praktisch für uns heißt. Er nennt sie dumme Galater und sagt er, hat euch jemand verzaubert? Ich glaube, die hattest du Einheitsübersetzung und sagte, weiß gar nicht, was steht da nochmal, vergessen. Verblendet, ja. Aber das Wort ist wirklich, es ist verzaubert, verhext. Aber ich glaube nicht, dass es im Sinne von, dass hier jemand einen Hokuspokus mit ihnen gemacht hat, sie irgendwie auf eine Weise verhext hat. Aber er sagt, es hat den Anschein einer Verzauberung. Ihr seid wie unter einem Bann. Fremdgesteuert. Ihr habt das Evangelium gehört und auf einmal macht ihr was anderes. das schaut nicht mehr vernünftig aus, was ihr hier treibt. Ihr habt mit der Gnade begonnen, ihr habt das Evangelium geglaubt und jetzt wollt ihr völlig anders enden. Das ist so wie das Boot. Es ist unvernünftig. Wenn wunderbare Windverhältnisse herrschen, der Wind, der Geist Gottes in unserem Leben bläst und wir sagen, das ist ganz gut, aber also das kann er, also Gott ist bestimmt gut, aber so gut, dass ich immer mit dem Wind fahren kann? Dass ich immer auf den Wind vertrauen kann? Also Gott ist gut, aber so gut glaube ich dann doch nicht. Ja, also ich muss ja irgendwie Gott auch zeigen, dass ich auch was dazu tue und dass ich auch mithelfe. Paulus sagt, wer hat euch verzaubert? Warum handelt ihr so unvernünftig? Warum lasst euch nicht vom Wind Gottes, vom Geist Gottes antreiben? Warum macht ihr es in eigener Leistung, mit eigener Anstrengung? Und wenn diese jüdischen Prediger da kamen, in die Gemeinde in Galatien, dann klang das wahrscheinlich für die Leute sehr vernünftig. Ja, das ist so, wie die Religion angefangen hat, so wie der christliche Glaube angefangen hat, mit jüdischen Gesetzen. Klingt vernünftig, macht Sinn. Und das ist ja auch gefährlich, wenn wir dann anfangen, mit unserem Vernunft da Spielchen zu machen und zu sagen, ich kann ja einfach weiter sündigen. Ist alles sehr vernünftig. Aber Paulus sagt, es ist wirklich teuflisch. Es ist eine Verzauberung. Es ist teuflisch, was ihr hier glaubt. So radikal ist er. Und jetzt komme ich zum wunderbaren Ende. Was sollen wir glauben? Ich habe es vorhin schon in Korinther vorgelesen. Ich habe mir nur eins vorgenommen. Ich will Jesus predigen, Jesus den Gekreuzigten. Und er sagt hier an der Stelle, wir haben euch Jesus den Gekreuzigten vor Augen gemalt. Wir haben eine Szene daraus gemacht. Wir haben euch im Detail gezeigt, was es bedeutet, was er getan hat für euch. Wir haben euch das auf verschiedenste Weisen dargestellt und gezeigt. Und vielleicht ist auch mancher von euch hier und sagt, Jonathan, das Kreuz, es ist ja echt wichtig. Es ist ja wichtig, wie ich zum Glauben komme. Aber können wir nicht mal weitergehen? Können wir nicht mal was Neues hören? Paulus sagt, ich habe mir eins vorgenommen, Jesus zu predigen, Jesus und nur Jesus als den Gekreuzigten. Und wie ich es am Anfang vom Gottesdienst schon sagte, das klingt vielleicht manchmal ein bisschen morbide, aber das ist die größte Freudenbotschaft, die wir haben. Es ist unsere einzige Botschaft, die wirklich Leben verändert. Und wisst ihr, was wir teilweise daraus gemacht haben? Hab das selber erlebt in Gottesdiensten, ne? Und jetzt geht es daran, dass du noch mehr gibst, dann hast du noch mehr Powerst. Wir haben Lieder gesungen wie, ich geb dir mein Herz. Und das ist nicht verkehrt, das ist richtig. Als Antwort auf seine Liebe, dafür, dass er alles gegeben hat, kann ich sagen, Herr, ich geb dir mein Herz, ich geb dir mein Alles. Aber wenn wir fortfahren und jetzt musst du noch mehr geben und wenn wir nicht davon sprechen, wenn nicht immer der Grund ist, das ist, was Jesus für dich getan hat. Weil Jesus alles gegeben hat. Deshalb kannst du auch alles geben. Wenn wir es machen zu etwas, wenn wir ständig die Leute daran erinnern, du musst mehr geben. Und jetzt habe ich ein Bild für euch. Jetzt seht ihr das? Vielleicht kennt es manche aus dem Internet. Das ist die Nachtwache von Rembrandt, hängt im Rijksmuseum, habe ich bestimmt nicht richtig ausgesprochen, in Amsterdam. Und darunter seht ihr Teenager an ihren Smartphones. Dazu muss man sagen, du nimmst alles weg. Also, die Geschichte ist folgende, jemand hat das Bild geschossen und dann ins Internet gestellt und dann haben alle, ja, typisch, die Jugend von heute stehen vor einem Bild. Manche denken, es ist das bedeutendste Bild von Rembrandt, das ist eine kulturgeschichtliche Bedeutung. Und sie haben nichts anderes zu tun als WhatsApp und sich irgendwelche Botschaften zu schicken. Es scheint wirklich so, dass diese Kids die Aufgabe hatten, vom Lehrer nachzuschauen, ja, doch. Sie hatten wirklich die Aufgabe zu schauen, was hat es mit diesem Bild auf sich, okay? Aber es drückt für mich trotzdem aus, wie wir uns ablenken lassen. Ja? Weil ich, selbst als Lehrer würde ich sagen, schaut auf dieses Bild, lasst dieses Bild auf euch wirken. Schau. Und ich glaube, als Christen machen wir das manchmal, dass wir sagen, ja, das Kreuz ist wichtig, aber jetzt gebe ich euch einen langen Vortrag, was ich denke. Ja? Und was meine Ideen sind und was meine Theologie ist oder irgendwas. Paulus sagt, ich habe euch das Jesus, den Gekreuzigten, vor Augen gemalt. Das ist das Zentrum. Darum geht es. Die Gnade Gottes. Wir wollen eine Gemeinde sein, wo wir von vorne predigten, aber auch untereinander, wo wir uns Jesus vor Augen malen. Weil, und Paulus ist so entschieden, wenn wir das nicht machen, kommen wir vom guten Weg ab. Und wir fangen an, Dinge in unserer eigenen Kraft zu machen. Und das ist nicht nur ein bisschen Problem, sondern also wir müssen diskriminieren und sagen, das ist dramatisch problematisch. Ich glaube, das Bild drückt wirklich viel aus, wie unsere Generation ist. Ja. Ich bin jemand, ich schaue total gerne Predigten im Internet an. Und das ist in Ordnung, aber ich merke manchmal, dass Predigten können mich von Jesus wegbringen. So dramatisch das klingt, das ist, ich glaube das wirklich. Ich glaube, dass bestimmte Predigten oder ich kann fasziniert sein von einem Prediger, ich kann fasziniert sein von einer bestimmten Art, ich kann fasziniert sein von einer bestimmten Weisheit. Und es bringt mich weg von Jesus, dem Gekreuzigten. Und wisst ihr, wir machen das dann oft abhängig von unseren Gefühlen. Ja, kennt ihr das? Du warst vielleicht in einem Anbetungsgottesdienst, du hattest das Gefühl, du schwebst auf Wolke 7, du bist Gott ganz nahe, Gott ist so gut, Gott ist so wunderbar, seine Gnade ist so herrlich. Du fühlst dich so geliebt, du gehst nach Hause, schläfst, am Morgen wachst du auf und dieses Gefühl ist weg. Ich fühle mich überhaupt nicht mehr geliebt, ich fühle mich Gott nicht nahe, ich spüre seine Gnade nicht. Was ist passiert? Nichts. Du hast geschlafen. Aber so sind wir. Wir spüren vielleicht Gott in einem Moment und dann schlafen wir oder ein paar Tage vergehen und das ist nicht mehr da. Und das hat auch damit zu tun, was Satan, der Vater der Lüge genannt wird, uns Dinge einreden will und uns zeigen will, was in unserem Leben alles verkehrt ist. Und vieles von dem stimmt wahrscheinlich. Aber Luther hat gesagt, ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob Luther es wirklich gesagt hat, weil Luther wird sehr viel in den Mund gelegt. Aber Luther soll gesagt haben, glaube nie, was der Teufel sagt, über dich sagt, selbst wenn es die Wahrheit ist. Ja, der Teufel weiß viel über uns. Er beobachtet und sieht, was wir falsch machen. Aber die Wahrheit über unserem Leben ist das Evangelium. Die Wahrheit ist, wer ich in Jesus bin. Und zum Schluss möchte ich das ganz praktisch machen. Was bedeutet das für uns heute Morgen? Ich möchte uns fragen, wer spricht Evangelium in unser Leben? Und ich will ein praktisches Beispiel erzählen, was mir die Woche mit Jeremiah passiert ist. Jeremiah waren ja Ferien und die waren im Hort. Und am Donnerstag sollten sie wegfahren zu einem Theaterstück. Und ich habe einen dummen Fehler gemacht. Alle Aktivitäten gingen immer um 10 los, aber das ging um 9 Uhr los. Aber ich hätte gar nicht gewusst, wie ich nachschauen soll. Ich wusste auf alle Fälle nicht, dass es um 9 losgeht und wir waren 10, 15 Minuten dann zu spät da. Wir kamen an und er fährt, die sind schon weg. Und er flippt aus. Er fängt an zu schreien und zu weinen und ich kann ihn überhaupt nicht beruhigen. Dann nehme ich ihn zur Seite und sage, Jeremiah, jetzt erstmal ruhig. Und dann sagte der, naja, vielleicht, wenn ihr euch beeilt, könnt ihr sie noch erreichen. Na, S-Bahn, wir rennen zum Auto, ich fahre mit 80 km/h nach Zehlendorf. Nicht ganz 80, aber bisschen schnell schon. Auf alle Fälle, wir kommen Zehlendorf an, wir rennen die Treppen hoch. Ich bin dann auch noch in die falsche Richtung, weil ich da nie in Zehlendorf in die S-Bahn einsteige. Auf alle Fälle sind wir dann dort und hätten sogar die S-Bahn erreicht, aber die Gruppe ist irgendwie einen anderen Weg gefahren. Also er hat es verpasst. Er musste zum Hort. Aber glücklicherweise war dann sogar sein bester Freund auch da und ist auch nicht mit auch zum Theater. Und dann habe ich aber mit ihm gesprochen. Und ich gesagt, weil das macht er öfters, wenn Dinge nicht so laufen, wie er das gerne hätte. Und wir reden zusammen. Ich sagte, Jeremiah, warum flippst du so aus? Warum bist du so wütend? Weißt du, und ich glaube, als Eltern können wir leicht so sagen, er hat schlecht geschlafen oder seine Schwester hat ihn am Morgen schon geärgert und deshalb ist er in einer schlechten Stimmung. Ich glaube, wir Menschen neigen dazu, irgendwelche Gründe zu finden, warum Leute irgendwie... Das ist auch echt peinlich. Also für mich als Vater ist es schon ein bisschen peinlich, dann einen Jungen zu haben, der da völlig ausflippt wegen so einer ja nicht so großen Sache. Aber ich habe überlegt, was spricht das Evangelium in diese Situation hinein? Und Leute, das, wir müssen uns ständig im Kopf, was spricht das Evangelium? Das ist nicht nur, wie ich zum Glauben komme, sondern was spricht das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus in unser Leben? Und ich habe mit ihm darüber gesprochen und was rauskam, glaube ich, ist, dass er fühlt sich abgelehnt, fühlt sich nicht wichtig genommen genug, dass er sozusagen seinem Papa das verpasst, nicht nachgeschaut hat, dass er sozusagen, dass Leute denken, er hat es nicht verdient, so eine schöne Fahrt zum Theater zu machen. Wisst ihr, das Problem ist ja nicht das Theater an sich, sondern das tief im Herzen. Wie komme ich an? Was denken Leute über mich? Warum machen Leute das mit mir? Und dann habe ich versucht, Evangelium in sein Leben reinzusprechen und gesagt, Jeremiah, du weißt, dass das Beste für dich gemacht wurde. Du bist nicht minderwertig, du bist nicht geachtet, du bist nicht zur Seite geschoben, du bist nicht... Dein Papa liebt dich, aber ich werde immer wieder Fehler machen. Ich werde dich immer wieder im Stich lassen oder irgendwas machen, was dich ärgert. Aber du bist wer? Nicht in dir selber, sondern in Jesus. Jesus hat alles gegeben. Das Evangelium spricht in diese Situation rein. Ein anderes Mal hat Priest und er haben geredet und er hat so leise geflüstert und sie hat dann gesagt, was? Und er so schreit Prissy an, weil sie sagen, du beachtest mich nicht genug, dass du nicht genau auf mich hörst. Und ich habe gemerkt, ich mache das mit Sarah manchmal, ja, dass sie sagen, warum willst du mich nicht verstehen? Bin ich dir nicht wichtig genug? Das sind Dinge, die mit unserer Identität zu tun haben, wo wir das Gefühl haben, ich bin nicht geschätzt, ich bin nicht, mir wird nicht wert zugesprochen, Leute nehmen mich nicht ernst genug. Seht ihr das? Und dann zu erkennen, ich bin wer. Nicht, weil ich Tolles geleistet habe, nicht, weil ich Pastor oder irgendwas bin oder was ich getan habe, sondern ich bin wer. Weil Jesu, der Preis, der für mich bezahlt wurde, war das wertvolle Blut von Jesus. Das ist meine Kostbarkeit. Das ist mein Wert. Gott, der Vater, sagt, ich zahle für dich. Ich zahle für dich mit dem Blut Jesu. Das ist dein Wert. Deshalb sind wir so begeistert vom Kreuz. Es spricht über unsere Identität. Es sagt etwas, wer ich bin. Nicht in mir selber. Viele Prediger sagen dir, du bist wer und du musst an dich glauben. Du musst an dich denken. Du musst... Nein, ich bin wer, weil ich bezahlt wurde mit dem Blut Christi. Haben wir Leute, die unser Leben in das Evangelium reinsprechen? Sprechen wir Evangelium in andere rein? Erlauben wir anderen zu sagen, du Dummkopf? Offensichtlich, kann man annehmen, haben die Galater diese Botschaft angenommen. Offensichtlich haben sie sich beschimpfen lassen und sagen, ihr dummen Galater, wer hat euch verzaubert? Weil wir den Brief heute nicht noch haben. Ja? Offensichtlich haben sie nicht genommen und gesagt, Paulus, wer bist du? Den verbrennen wir. Sowas hören wir uns nicht an. Was denkt ihr eigentlich, wer er ist und wer wir sind? Und sie glaubten. Oh, ja, wir waren echt dumm. Wir haben nicht das Evangelium geglaubt. Wir haben uns abgewandt vom Evangelium. Es ist Zeit, dass wir uns umdrehen zum Evangelium. Lass uns eine Gemeinde sein, die sich immer wieder das Evangelium zuspricht, die uns gegenseitig herausfordern, sagen, ich weiß, du kämpfst. Ich kann mich gut identifizieren. Mir ist es sehr deutlich, ich glaube, gerade mit unseren Kindern, die machen ja viele Sachen, weil sie entweder von uns sehen oder weil sie einen ähnlichen Charakter wie wir haben. Ich muss oft sagen, oh Mist, ja, das schaut nach Jonathan aus. Muss oft Jermaine sagen, ja, ich weiß, ich mache das Gleiche. Ich habe die gleichen Gedanken. Aber das Evangelium sagt, lass uns Menschen sein, lass uns eine Gemeinde sein, die das Evangelium glaubt, die uns das Evangelium immer wieder gegenseitig zusagt. Können wir am Mittagstisch, können wir in Situationen immer wieder uns das Evangelium sagen und sagen, Jesus ist gut. Er ist wirklich gut. Und das ist sein Geist. Wir müssen seine Botschaft glauben. Glauben, dass es die Dynamik seines Geistes ist, die uns verändert und nicht unsere eigene Leistung. Amen. Und wenn wir jetzt singen, wir werden Lieder singen über Jesus. Ja, ich habe die Liste angeschaut. Wir werden Lieder singen über Jesus. Lass unser Herz erfreuen über diesen Jesus, der so gut zu uns ist. Nicht nur ein bisschen zurückgehalten, nicht nur ein bisschen was gegeben hat, sondern alles gegeben hat. Lass unser Herz frei sein und diesem Jesus zujubeln. Amen.